Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Wunderbar, in Köln zu sein. So kann man sich wenigstens mal wieder angucken. Nicht ja. Du in Österreich zwischen den Rindern und ich in Hamburg in den Wald gucken, sondern man kann sich angucken und kann über Hunde sprechen. Das ist doch auch mal ganz gut.
Total schön, dich zu sehen.
Ja. Sarah, wir haben heute ein Thema, das gar kein Thema ist. Das ist das Besondere, weil wir gesagt haben, vielleicht picken wir uns mal so unsere wirklich elementarsten Hundebegegnungen, Hundegeschichten raus. Und wie wir es ja ganz oft jetzt machen, ist so, dass man vielleicht erstaunlicherweise was mitnehmen kann von diesen Begegnungen, von diesen, ja, gibt es so Schlüsselerlebnisse vielleicht bei jedem, der mit Hunden zu tun hat, die so bleiben einfach. Ja, und wo man vielleicht auch, wenn man sich darüber unterhält und auch vielleicht ein bisschen Fachwissen hat, was du ja viel mehr hast, dann tatsächlich was adaptieren kann, weil so unterschiedlich sind die Hundegeschichten ja meistens gar nicht, wenn man sich die so gegenseitig erzählt, sondern manchmal denkt man so, ja, habe ich auch schon mal erlebt. Und trotzdem ist es so, dass ich glaube, es gibt auch, es gibt berührende Geschichten, es gibt lustige Geschichten, es gibt, ach, es ist so vielfältig, ne? Du hast es, wir haben ja gerade eben so im Vorgespräch schon über den Hundemoment der Woche gesprochen, denn jeder von uns hatte unterschiedliche Art und Weise, machen wir später. Aber das kennt jeder, der mit Hunden zu tun hat, dass da Dinge passieren, die aus dem Off passieren und die einfach toll sind. Und warum es sich lohnt, mit Hunden zu leben. Wenn du aber mal überlegst, was kommt dir sofort in den Sinn, wenn du an eine Geschichte denkst, die vieles beeinflusst hat oder die so hängen geblieben ist in deiner ganzen Historie mit Hunden über viele Jahre?
Also bei mir ist es natürlich so, ich habe, nachdem wir entschieden haben, dass wir diese Woche sowas besprechen möchten, habe ich ein bisschen gewühlt und es sind sehr, sehr, sehr viele Geschichten. Und ich glaube, es sind viele Geschichten, die noch viel öfters passieren, als ich sie erlebt habe, weil Hunde diese Geschichten einfach mitbringen. Und ich habe gedacht, ich rede jetzt einfach über meine Hunde und über meine Geschichten mit meinen Hunden, weil die waren so prägend, dass ich letztendlich ja irgendwann mein ganzes Leben auf sie ausgerichtet habe. Und das fing mit meiner allerersten Hündin an, Shippi, die haben wir auch aus dem Tierschutz übernommen damals. Und das war die weltliebste Hündin. Also an diesem Hund weiß ich auch nicht. Die wusste, glaube ich, gar nicht, dass sie Zähne hatte. Sie wusste gar nicht, dass sie knurren kann. Sie wusste gar nicht, dass sie Nein sagen darf. Was die war rotzfrech. Also die hat halt ständig irgendwelche Dummheiten gemacht. Die war völlig unerzogen. Aber das war so ein Hund, der einen so dermaßen so genommen hat, wie man war und mit dem es kaum Reibung gab. Und die war einfach total wohltuend. So kann ich das, glaube ich, übergreifend sagen. Und wir hatten eine größere Lebenskrise familiär. Also damit meine ich nicht, dass irgendwie, es ist keiner gestorben oder so, aber Krankheiten und es kam irgendwie alles auf einmal. Also das, was manchmal im Leben passiert, das betrifft alles auf einmal und es geht einem so elendig und man fühlt sich irgendwie machtlos, Schicksal schlägt zu. Und ich habe meine gesamte Energie irgendwie aus diesem Hund gezogen, weil sie mir das gegeben hat, weil sie mir alleine, wenn du einen wirklich fürchterlichen Tag hattest mit ganz vielen schlechten Nachrichten, mit vielleicht Schmerzen, was auch immer, und du sitzt abends da und dein Hund kommt zu dir und schmiegt sich an und du kannst ihn streicheln und er legt sich auf dich und vielleicht schläft er auch einfach nur auf dir, aber diese Energie, aus der habe ich einfach so viel geschöpft, die hat mir so viel gegeben in dieser Zeit. Ich habe das Gefühl immer gehabt, es wäre der Hund da nicht gewesen, keine Ahnung, wie ich das überstanden hätte. Und was entstand daraus? Ich wurde da süchtig nach. Also ich habe das so, das hat mir so gut getan und ich wollte mehr davon. Und so kam es dann, dass ich nach einem weiteren Hund geguckt habe. Und ich habe das ja in der letzten Folge, glaube ich, bereits erzählt. Ich glaube, es war die letzte Folge, dass ich den Nano, das war mein zweiter Hund, den habe ich mir deswegen rausgepickt, weil er optisch auf den ersten Blick einfach so aussah wie die Shippi. Und wie gesagt, sie war ja für mich Lebenselixier und so kam dann Nano. Und Nano hat mich dann in meine nächste Geschichte begleitet. Er war dann derjenige, der mir nochmal gezeigt hat, ja, ist ja nicht, weil dein erster Hund so super easy war, dass ich es jetzt auch bin, Edge. Und die Krise war vorbei und dann hatte ich aber den Nano, die nächste Krise. Jetzt musste ich gucken, wie ich mit dem Nano weiterkomme. Und Nano hat mein Leben wieder so dermaßen bewegt. Schippi hat mir das Leben gerettet, als es mir schlecht ging. Und Nano hat mein Leben gerettet. Dank ihm musste ich keinen Beruf machen, der nicht zu mir gepasst hat. Dank Nano bin ich genau dahin gekommen, wo ich hingehöre. Und das hatte ich ihm zu verdanken. Also der zweite Hund, der mir das Leben gerettet hat. Und dann kam Frieda. Der dritte Hund, der mir wieder das Leben gerettet hat. Frieda ist mein Herzhund. Jeder, der mich kennt, weiß, dass Frieda, das war meine Seelenverwandte. Das war, wenn man Frieda kannte, würde man denken, ja krass, die war hart, die war so ein bisschen, ja, die hat viele Leute hatten so ein Unbehagen in Friedas Anwesenheit. Die war kein süßer Kuschelhund. Die hatte nichts Weiches an sich, optisch schon gar nicht. Und auch im Wesen hat die sich für überhaupt niemanden interessiert. Und viele Leute hatten einfach auch super viel Respekt vor ihr. Und Frieda war eine Hündin, die war so schwer zu führen, dass ich mich an mir gearbeitet habe. Also hat sie hat mich neu geformt, meine ganze Hibbeligkeit, meine Schwammigkeit. Ich musste so genau werden, ich musste so reflektiert mit meinen Emotionen umgehen, weil die so hochsensibel war für mich. Die hat jedes bisschen an Emotionen, jedes bisschen an Stimmung sofort sich geschnappt und mir dann strikt rausgedreht. Und ich habe angefangen, sehr bewusst mit mir umzugehen, sehr bewusst mit meinem Verhalten umzugehen, sehr bewusst mit meinen Stimmungen umzugehen. Und ich habe auch gelernt, wenn ich morgens aufstehe und ich habe schlechte Stimmung, werde ich auf gar keinen Fall mit der Frieda trainieren. Auf gar keinen Fall. Das kann nur ganz schlimm enden. Also habe ich gelernt, auch ganz feinfühlig mit mir umzugehen. Also überhaupt zu reflektieren, wie es mir gerade geht. Und dann auch zu gucken, was brauche ich, damit es mir wieder besser geht. Oder wann ist meine Stimmung gut und nicht gut. Und ich habe oft auch im Laufe des Trainings an Friedas Verhalten gemerkt, nee, eigentlich bist du heute gar nicht gut drauf. Und diesen Umgang mit mir selber, den hat der Hund mir beigebracht. Also sie war meine Lehrerin. Und wenn ich das alles so zusammenfasse, dann stelle ich fest, dass jeder meiner Hunde mich maßgeblich geformt hat und mir irgendwo an irgendeiner Stelle das Leben gerettet hat. Also natürlich nicht wortwörtlich. Ich hätte das schon rein physisch überlebt, aber so entscheidend beeinflusst, dass ich gar nicht weiß, wer ich und wo ich heute wäre, wenn ich diese Hunde nicht gehabt hätte. Und ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass es nicht diese bestimmten Hunde waren, sondern dass, egal welcher Hund in mein Leben gekommen wäre, ich die Möglichkeit gehabt hätte, durch den Hund mich zu entwickeln oder Kraft zu schöpfen oder etwas zu lernen. Und das löst bei mir eine unwahrscheinliche Dankbarkeit aus für jeden dieser Hunde. So, das wäre jetzt so das, was, um auf deine Frage nach vielen Minuten zu antworten, das ist das, was mir als allererstes eingefallen ist, als ich überlegt habe, was für mich wirklich prägend war. Dann sind das diese drei Hunde gewesen. Und Boogie ist natürlich jetzt noch da und Boogie tut gerade viel, aber da kann ich noch nicht so zurückblicken, da kann ich noch nicht so einen Doppelstrich drunter machen und sagen, so, das war Boogie, aber bei den anderen dreien, die ja leider nicht mehr bei mir sind physisch, das ist so das, was diese Hunde dagelassen haben.
Also ich finde tatsächlich, was viele Menschen, die Hunde haben, ja vereint ist, dass sie eigentlich das so, wie du das gerade geschildert hast, ja mehr oder weniger auch bestimmt irgendwie fühlen. Also das Leben mit einem Hund bedeutet, dass man sich ja auch auf was einlässt. Also das heißt, du bekommst etwas oder du lebst etwas, was du schlicht und ergreifend nicht planen kannst. Und du hast es mit einem Lebewesen zu tun, für das du verantwortlich bist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es dir Dinge zurück? Also Menschen, die mit Hunden leben, sagen, ja, du kriegst irgendwie ganz viel zurück von dem Hund, was ja auch stimmt. Das macht er nicht bewusst, aber er zeigt dir durch sein Verhalten und vielleicht einfach auch durch das Hundeverhalten, was ja sehr, sehr anders ist als das der Menschen, weil es sehr viel klarer und direkter ist und viel schnörkelloser und unmittelbarer als das der Menschen. Zeigt es dir, glaube ich, oder gibt es, so geht es mir, mehr Flexibilität? Also das heißt, ich kann durch das Zusammenleben mit Hunden seit 20 Jahren, bald über 20 Jahre sogar, für mich behaupten, dass jeder Hund dafür gesorgt hat, dass ich flexibel geblieben bin und dass ich nicht, klar hat jeder Mensch so seine Strukturen und die Dinge, die einem wichtig sind, aber eine gewisse Offenheit zu haben und sich auf etwas einlassen zu können, auch auf Situationen und auch im Alltag, dafür ist ein Hund, glaube ich, ein sehr, sehr guter Lehrmeister. Es gibt bei mir aber auch was ich immer sehr konkret fassen kann. Also es gibt so Begegnungen, so Schlüsselerlebnisse, die für mich deshalb prägend waren, weil sie eben dieses Unmittelbare hatten und aber auch eine gewisse Form von Überraschung und Sensibilität, die Menschen auf ihre Art so nicht zeigen können, weil sie vielleicht einfach Angst haben, Gefühle zu zeigen, weil sie nicht so direkt sein wollen, weil sie vielleicht auch eine gewisse Scham haben und weil sie auch ihre Geschichte haben, mit Emotionen umzugehen und da vielleicht vorsichtiger sind. Es gibt eine Sache, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, mehrere, aber eine, die war so krass, dass ich wirklich immer noch tief beeindruckt bin und es schön finde, dass es die Begegnung gab, weil sie sehr natürlich war und weil sie lehrreich war und weil sie natürlich auch berührend war. Es gab in meiner Historie ja die beiden Neufundländer, mit denen ich angefangen habe. Das waren Geschwisterpaar mit 20. Da konnte ich mich nicht entscheiden, welchen von beiden Hunden ich nehmen sollte und habe dann eben beide genommen. Und Bruder und Schwester und Betty und Baloo. Und Betty war für Neufundländer viel zu klein. Die hatte eher so die Größe von einem kleinen Golden Retriever, was für Neufundländer Hündin viel zu klein ist. Und Baloo war ein typischer Neufundländer. Groß, mächtig und aber trotzdem auch sehr agil. Lilly und Isko war ein Hoverwart. Wie er im Buch stand, den musstest du sehr klar ansprechen und hast sehr viel von ihm zu bekommen. Aber er hat eben auch seinen Hoverwart-Job gemacht. Eben mal Hof, kommt er von Hofwart, hat er tatsächlich eben auch viel bewacht. Lilly war ein Dalmatiner-Mischling. Ein Biest, ein totales Biest. Sie war unkontrollierbar. Sie hat so Schoten gebracht, wie dass sie fand Hunde eigentlich ganz gut, aber an der Ampel hat rechts ein kleiner Mischlingshund gestanden und sie guckte einfach über die Ampel rüber und ich guckte nicht richtig hin und zack hatte sie den Hund einfach im Genick. Fand sie lustig, hatte sie gerade irgendwie Lust drauf. So war Lilly. Die Geschichte, die mir aber sehr in Erinnerung geblieben ist, ist eben mit Dante verknüpft. Du weißt, dass Dante eben schon der Hund war, der mich wohl irgendwie am meisten bewegt hat durch seine Art. Und wir hatten eine Situation, da war Dante noch nicht allzu lange bei uns. Und Bekannte von uns hatten Nachwuchs bekommen. Und wir wussten nicht so richtig, wie gehen wir eigentlich mit der Situation um, wenn die uns mal besuchen. Und das war nicht so ganz einfach, weil das Kind kam unter keinen guten Umständen auf die Welt. Die Eltern waren sehr in Sorge. Man wusste nicht so richtig, hat das Kind tatsächlich vielleicht irgendwie, bleibt da was übrig? Wie entwickelt sich das Kind? Die Eltern waren sehr in Sorge, waren sehr bedacht bei jedem Schritt, dass das Kind gemacht hat. Und wir haben darüber gesprochen, als sie dann angekündigt hatten, dass sie uns besuchen, wie wir damit umgehen wollen, weil Dante eben einfach ein sehr großer Hund war. Und und das war dann eben so ein Experiment, wo wir gesagt haben, okay, wir machen es einfach so, ihr kommt vorbei, ich halte erstmal die beiden Hunde fest und wir nähern uns einfach langsam und gucken einfach mal, wie das Kind reagiert, wir gucken, wie die Hunde reagieren, weil wir einfach nicht wissen, wie die Hunde reagieren auf Kinder. Vor allen Dingen, doch, wissen wir schon, aber wir wissen nicht, wie sie reagieren im Haus. So. Und ja, das war ein, ich glaube, ein Sonntag. Und wir hatten das lange ausdiskutiert und wir hatten uns verabredet und wir wussten, wie wir denn so damit umgehen wollten. Wir dachten, wir wären sehr, sehr klug gewesen. Und es klingelte und ich war irgendwie noch im Wohnzimmer. Und die Tür ging auf und ich hatte gar keine Zeit mehr, Dante festzuhalten, weil plötzlich der kleine Knirps, der gerade so laufen konnte, da sind die, weißt du selber, du hast Kinder gerade noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen, der watschelte einfach in den Flur rein und schaute sich diesen riesengroßen Hund an. Und dieser riesengroße Hund lief auf die Tür zu, aber nicht schnell, sondern sehr langsam. Und dann gab es ein Zusammentreffen der besonderen Art, weil dieser kleine Mensch schaute sich diesen großen Hund an, der große Hund schaute sich diesen kleinen Menschen an. Und dieser große Hund war deutlich größer als dieser kleine Mensch. Und dann passierte etwas, ich habe die Luft angehalten und ich dachte so, verdammt, was passiert jetzt? So, ja. Und ich wusste, ich habe keine Chance, da noch rechtzeitig ranzukommen. Egal, was jetzt passiert, es passiert. Und dann passierte etwas, wie gesagt, was ich nie vergessen werde. Dante stoppte. Ungefähr so einen Meter oder so vor dem Kind und legte sich hin, ging ins Platz und war plötzlich auf einer Ebene mit dem Kind. Und dieses Kind lachte sich kaputt und du merktest irgendwie die Eltern, die hinter dem Kind standen, alles atmete durch und Dante freute sich wie blöd, das Kind freute sich wie blöd und streichelte den Hund. Und ich wusste auch in dem Moment, du musst da gar nicht hin, sondern das geht jetzt gerade völlig klar, was da passiert zwischen diesen beiden Leuten da. Und für mich war klar, Dante hatte einfach verstanden, okay, vielleicht ist es cool, dass ich mich auf eine Ebene mit dem Kind bewege, dass ich auf Augenhöhe bin im weitesten Sinne. Und vielleicht ist es einfach besser, wenn ich da mich ein bisschen kleiner mache, als ich bin. Irgendwie instinktiv, weil ehrlicherweise hat sich, du weißt, dass Dante nicht ganz einfach zu erziehen war und ihn ins Platz zu kriegen war, ein Stück Arbeit. Dass er das freiwillig gemacht hat, das war in der Tat seine eigene Idee. Also irgendeine Idee muss dahinter gewesen sein. Und der ganze Tag ging dann tatsächlich einfach auch so weiter. Es war wirklich einfach ein Miteinander. Dieses Kind hatte noch nie so einen großen Hund gesehen. Ich glaube, es war vielleicht hoffentlich auch für das Kind ein prägender Moment. Für uns alle war es ein krasser Moment, einfach auch, weil wir verstanden haben oder ich verstanden habe, du kannst natürlich, solltest immer vorsichtig sein mit dem, was du da hast mit dem Hund, gerade aus dem Tierschutz, wo du nicht weißt, wie er reagiert, aber man sollte vielleicht einfach auch sowas haben wie Vertrauen. Und ich habe da in der Situation vor allen Dingen eins gelernt, nämlich Vertrauen. Der wird schon das Richtige tun, wenn er eine Zeit lang bei dir ist und du mit ihm gearbeitet hast und man sich irgendwie eingekruckelt hat und gegroovt hat, dann kann man sich aber wahrscheinlich auch in so extremen Situationen aufeinander verlassen, ohne dass man darüber reden muss. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, was die Hundepsychologin dazu sagt. Aber für mich war es zumindest in dem Moment so.
Ich denke mal, dass das, es gibt halt eben diese Hunde, die da sehr feinfühlig für sind oder auch die irgendwie sich das irgendwie mit den Kindern besser machen als andere Hunde. Und damit meine ich, will ich das gar nicht bewerten mit gut und schlecht machen, sondern das hat ganz viel mit dem Verhältnis von dir zu deinem Hund zu tun. Und ich kenne Dante ja und Dante war ein hochsensibler Hund und der war, glaube ich, wie kaum ein anderer Hund, sehr sensibel für deine Emotionen. Das ist ja das auch gewesen, was du erlebt hast, als er entschieden hat, sein Verhalten zu überdenken, weil da hat er gespürt, dass es nicht gut läuft gerade. Er hat sein Verhalten angepasst und ich kann mir vorstellen, dass, wie du eben geschildert hast, ihr habt euch im Vorfeld viel Gedanken dazu gemacht, euch unterhalten und vielleicht war eine kleine Anspannung in euch, bevor dieser Besuch kam und die wird er vielleicht auch einfach gespürt haben und ihn vielleicht auch einfach dafür sensibilisiert haben, dass da irgendwas besonders ist. Und als die Tür aufgeht, er wusste natürlich ja nicht, was kommt oder warum ihr so seid, war er vielleicht einfach vorsichtiger und hat sich euch letztendlich angepasst. Hat eure Stimmung aufgenommen und sich dem einfach auch letztendlich ein Stück weit angepasst. Also womöglich habt ihr unbewusst ihm vorab schon gesagt, da kommt was Bestimmtes und wir erwarten von dir oder hier passiert was Besonderes und wir müssen achtsam sein. Und der war ja super sensibel. Und vielleicht ist es genau das gewesen, was es so erstaunlich macht. Und am Ende war es vielleicht doch was zwischen dir und ihm auch, ne? Also, dass er wirklich gemerkt hat, ich muss achtsam sein jetzt gleich. Da ist irgendwas. Da ist eine Anspannung, da passiert was. Und natürlich, ne, wenn die Tür aufgeht und dann kommt da so ein Dreikäse hoch rein, ist für den Hund ja ziemlich klar, dass das wird wohl das sein. Habe ich noch nie so gesehen, schon gar nicht hier drin. Und dann passt das natürlich auch noch zu so einem Dante, dieser Riesenbär, dann knallt er sich dahin, ne? Ist ja Wahnsinn. Ist ja irre. Aber das passt ja wieder zu ihm. Er war ja auch für solche Überraschungen dann wiederum gut. So ein sensibles Tier.
Aber ist es so, dass man, ich weiß, dass du ja auch ein großer Fan davon bist, dass man sich manchmal, um mit dem Hund besser kommunizieren zu können, in die Knie begibt. Also dass man
auf
sich
Augenhöhe, ja.
Auf Augenhöhe.
Genau.
Funktioniert das auch? Also ich hatte den Eindruck, dass das auch umgekehrt funktioniert in dem Moment.
Ja, absolut. Kann ich mir total vorstellen. So stumpf sind die ja dann auch nicht, ne? So ein großer Hund weiß über seine Größe. Also oft habe ich das Gefühl, die Kleinen wissen nicht über ihre Größe, die mit der großen Klappe. Mhm. Also, zum Beispiel bin ich ja überzeugt, dass Jack Russell gar nicht wissen, dass sie klein sind. Ich glaube, die denken, sie sind riesengroß. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Dante sich wohl schon im Klaren über seine Größe und seine Kraft gewesen ist. Und er hat ja auch ein stabiles Selbstbewusstsein gehabt und konnte dann in so einer Situation sich entsprechend ja anpassen. Und das siehst du viel bei Therapiehunden, die sich sehr klar darüber sind, wie sie wirken, was sie geben oder tun können. Sie sind feinfühlig dafür. Ich glaube, das liegt manchen Hunden mehr als anderen. Es ist auch oft die Geschichte des Hundes, die sie dorthin bringt, sich so zu verhalten oder sich selbst so zu reflektieren. Und ich kann mir schon vorstellen, wie du sagst, dass er wusste, dass diese Situation ruhiger und besser abläuft, wenn er sich legt. Kann sein. Am Ende ist es Mutmaßung, aber ich kann es mir schon vorstellen. Doch, die machen so erstaunliche Dinge, dass auf jeden Fall. Und sich auf Augenhöhe zu begeben, gerade wenn man was Positives tut, finde ich immer schön. Also ich finde, das erinnerst dich, in der Hundeschule bitte ich ja die Hundehalter immer darum, wenn sie ihren Hund loben, das nicht von oben runter zu machen, sondern wirklich in die Hocke zu gehen, sich neben den Hund zu und den auch nicht dann zu quetschen oder so fies zu umarmen, sondern ihm wirklich eine ganz ehrliche, herzliche Körperlichkeit auf Augenhöhe zu geben. Und ich finde, das hat einen anderen Wert, oder ich nehme es zumindest so wahr, dass die Hunde diese Art von Bestätigung anders wahrnehmen, als wenn man dem von oben dreimal auf den Kopf tätschelt. Ich glaube, das macht für den Hund durchaus einen Unterschied.
Ist, glaube ich, so mein Schicksal in Anführungsstrichen mit Hunden generell, dass ich dass ich mir, ja, schwierig zu sagen, doch, ich kann es glaube ich fassen, dass ich mich mit ihnen mega intensiv auseinandersetzen muss. Also ich beneide manchmal Menschen, ich hatte das glaube ich in der letzten Folge erzählt von dem Labrador, der einfach sehr klar auf Fressen reagiert und sehr einfach und der Rückruf deshalb auch gut funktioniert. Ich habe es leider mit Hunden zu tun.
Noch.
Ja, genau, stimmt, du hast ja gesagt, wir sprechen uns wieder, weil er auch in die Pubertät kommt und weil es vielleicht irgendwann auch mal anders wird, das stimmt. Aber trotzdem, du kennst das vielleicht, manchmal gibt es Hunde, die sind sehr klar und die Besitzer sind auch sehr klar. Die machen sich nicht groß Gedanken, sondern da gibt es Kommandos, der Hund funktioniert und da ist bestimmt auch viel zwischen diesen Leuten, aber es ist nicht so, es sieht nicht nach wirklich viel Arbeit aus. Ich habe immer das Problem, in Anführungsstrichen, und ich sage bewusst ich, nicht der Hund, dass ich glaube, dass ich ja, dass ich irgendwas lernen soll oder dass mir der Hund irgendwas zeigt. Und ich habe es auch, ich habe nicht immer die einfachsten Hunde gehabt bisher. Das zieht sich auch so ein bisschen durch. Und bei Spanier zum Beispiel, das ist die zweite Geschichte, die mir so ad hoc eingefallen ist, die bringt mich manchmal wirklich zum Verzweifeln, weil sie etwas tut. Ich habe eine Ahnung, warum das so ist, aber sie lässt nicht durchblicken, warum sie das tut. Und zwar kaut sie sich in unregelmäßigen Abständen die Pfote auf. Also nicht die Pfote, sondern das Bein, also oberhalb der Pfote, so am Gelenk. Und das ist so schlimm, dass du, das ist ungefähr na, so 3 Zentimeter lang und 1 Zentimeter, 1,5 Zentimeter breit, was sie da immer tut. Und sie nagt das richtig auf. Also es blutet nicht, aber die Haut ist halt irgendwie die ganze Zeit, das Fell geht, reißt sie sich dann raus an der Stelle. Und diese Stelle ist dann auch immer blank. Und sie hört aber auch wieder auf damit. Und dann ist monatelang, 3, 4 Monate Schicht im Schacht. Dann ist das wieder weg. Und dann geht es wieder los. Und ich finde keinen richtigen Hebel, warum das so ist. Jetzt, klar, also es ist rein physisch nichts los.
Medizinisch abgeklärt.
Medizinisch abgeklärt. Mhm. Es könnte sein, dass vielleicht was am Gelenk ist. Das gab mal die Vermutung, dass da was ist. Dann müsstest du sie röntgen oder müsstest ein MRT machen oder was auch immer. Ich habe eher die Vermutung, dass sie, wenn sie nicht gefordert ist, dass sie das dann aus Langeweile tut. Das merke ich auch immer dann, wenn man sich nicht intensiv genug über einen längeren Zeitraum mit ihr beschäftigt. Das ist das eine. Oder aber, und das ist die zweite Vermutung, dass sie mir damit irgendwie was sagen will. Also sie will mir sagen, ich brauche Aufmerksamkeit in irgendeiner Form. Ich bin nicht ausgelastet, ist das eine, aber diese Aufmerksamkeit und dass sie sich intensive mit mir auseinandersetzen, das ist nicht die Masse, sondern es ist die Qualität eher, das gibst du mir im Moment nicht und ich hole mir das jetzt gerade. Und deshalb einfach auch diese nicht schwer einzuschätzende Situation, weil ich nicht genau weiß, okay, war das jetzt weniger? War das jetzt irgendwie anders? Habe ich mich anders verhalten? Stimmt aber, dass in den Zeiten, wo ich mich intensiv mit mir auseinandersetze oder mit meinem Umfeld auseinandersetze, danach passiert das immer. Also, das heißt,
Ventil vielleicht auch.
Genau, so ein Delay. Also, wenn es dann wieder bereinigt, wenn eine Situation bereinigt ist, dann fängt sie an. Vielleicht hat sich dann auch was aufgestaut bei ihr und dann lässt sie es los im Sinne von, ich reiß mir Fell raus und ich keine Ahnung. Aber das ist eine ganz krasse Sache. Also, es ist wirklich so, dass ich, wenn du dann im Internet mal recherchierst und wenn du mit Tierärzten sprichst und so weiter, stellst du fest, das machen ganz viele.
Ganz typische, ganz, ganz typisch.
Ganz, ganz viele. Ja. Und ich verzweifle dran. Also es ist meine Herausforderung ist wirklich gut zu überlegen, wie kriege ich das in den Griff? Und was sind eigentlich die Parameter, die dafür verantwortlich sind?
Na, das muss man halt beobachten. Das wirst du nur herausfinden, wenn du jedes Mal genau guckst, was war, wann hat es angefangen, was war an dem Tag, was war in den Wochen davor. Dann wirst du irgendwann nach Ausschlussverfahren feststellen, was genau das der Auslöser ist. Da bin ich mir sicher, wenn du da aufmerksam für bist, das bist du ja. Aber was du mir schilderst, ist etwas, was habe ich schon so unglaublich oft gehört und auch in der Praxis tiermedizinisch wahrgenommen und erlebt. Hunde, die unter Stress anfangen, an sich zu nagen. Besonders beliebt die Pfoten, gerade die Vorderläufe. Es gibt welche, die kratzen sich wund, ne, mit dem Hinterlauf im Halsbereich, das gibt's. Es gibt welche, die fangen an, den Kopf an die Wand zu drücken. Das ist besonders schlimm dann. Also verschieden, oder die nagen sich die Krallen kaputt. Also das ist oft ein Stressthema. Entweder ist es das Ventil oder aber es ist, kennen wir ja von uns Menschen auch. Viele Menschen helfen sich in Stresssituationen über Schmerz. Dann fühlen die sich. Und ein sehr sensibler Hund, der Missstimmungen oder schlechte Stimmung nicht gut ertragen kann. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das eben dann sein Weg ist, damit irgendwie zurechtzukommen. Und das braucht oft nicht so viel. Ich hab das mit meinen Hunden auch. Ich merke das früher bei der Frieda, Wahnsinn. Das war ja eh mein Schatten. Die hat mir ja, das habe ich ja eben beschrieben. Boogie ist kein bisschen anders. Vorletzte Woche war es, da hatte sie auch mal schlechte Stimmung. Da habe ich direkt überlegt, was ist denn jetzt hier schiefgegangen? Wo? Und dann hatte ich halt einen Konflikt mit meiner Tochter vorher gehabt. Mhm. Und diese Missstimmung zu Hause, das macht die fertig.
Was heißt das genau?
Das stresst die einfach. Die sind so, das sind schon so ein bisschen harmoniesüchtige Tiere oft. Und wenn dann, also es gibt für Hunde kaum was Schlimmeres, als wenn schlechte Stimmung in der Gruppe ist zu Hause, im Rudel. Ne? Das stresst die enorm. Das ist den einen natürlich mehr als den anderen, klar. Aber so sind wir Menschen ja auch unterschiedlich. Es gibt so absolut friedliebende Menschen und es gibt welche, die kommen mit Konflikten deutlich besser klar als andere. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich komme mit Konflikten überhaupt nicht gut zurecht. Das belastet mich dann immer sehr und das nehme ich dann mit und überlege, ist das jetzt endgültig oder ach, jetzt habe ich einen Streit mit meinem Bruder oder so. Oh Gott, das macht mich fertig. Jedes Mal, obwohl wir ja ein Leben lang schon streiten. Na, aber trotzdem, jedes Mal ist das für mich die brutalste Belastung. Obwohl ich weiß, dass es wieder gut wird, wird es immer. Wir streiten halt, weil wir so sind. Und bei den Hunden ist es eben auch so. Da gibt es halt welche, und da wird Spanja wahrscheinlich zu zählen, die das einfach total mitnimmt, wenn die Stimmung nicht gut ist. Ja, anders kann ich das gar nicht. Und da bin ich so überzeugt von. Das wäre auch eine der Geschichten gewesen, die ich noch erzählen wollte. Das passt so gut zu deiner Geschichte. Eine Kundin, ich überlege gerade, ob du die noch kanntest, ich glaube nicht, egal, ein ganz sensibler, feinfühliger Mensch, der eine sehr intensive Person mit unglaublichen intensiven Stimmungen und hat sich einen hochsensiblen Hund an die Seite gestellt. Ein Hund, der so sensibel war, dass die zwei einfach nicht zusammenarbeiten konnten.
Okay.
Es funktionierte nicht. Und habe ich diesen Hund an die Leine genommen, hat der Hund wie eine Eins kommuniziert, wunderbar umsetzen können, alles gut. Weil ich natürlich in dem Moment die Ruhe weg hatte, weil das ja mein Job ist. Gab ich die Leine zurück an die Halterin, egal wie die sich bemüht hat, es wollte nicht klappen. Die ist durch Höhen und Tiefen gegangen. Dieser Hund, die hing an diesem Hund, es war für sie undenkbar, diesen Hund herzugeben, aber sie hat also wirklich geweint, wir haben viel telefoniert, auch am Abend, weil sie wusste nicht, wie es weitergehen soll. Das wollte gar nicht klappen. Der Hund, und dann wohnte sie in einer WG und dann hat der Hund da wirklich nur Bambule gemacht und die hatte Probleme mit ihren WG-Kollegen. Also es war richtig, richtig schlimm, eine ganz schlimme Situation. Und ich habe zu ihr gesagt, das Einzige, was dir helfen wird, ist, dich zu reflektieren. Und mit dem Hund, du wirst mit dem Hund nur arbeiten können, wenn du ruhst in dir. Und du ruhst überhaupt nicht in dir. Du bist so hibbelig und so nervös und am Nachdenken und du bewertest jeden Schritt, den du machst und du bewertest deine Leistung. In dem Moment, wo es nicht gut läuft, hatte die totalen Stress. Und dieser Stress, zack, in den Hund wieder rein. Also es wollte nicht funktionieren. Und sie hat so hart an sich gearbeitet. Die waren am Ende ein spitzenmäßiges Team. Das ging über 2 Jahre, das Ganze. Die waren ein super bombastisches Team am Ende. Mit solchen Höhen und Tiefen, wie du sie dir kaum vorstellen kannst. Eine der intensivsten Kundinnen, die ich jemals hatte. Und die war am Ende wie, also sie hat immer zu mir gesagt, es geht mir so gut seitdem, weil ich mich so gut selbst jetzt im Griff habe letztendlich. Das klingt jetzt total blöd, aber es war eine Therapie.
Ich wollte gerade sagen, es hat was Therapeutisches. Ne?
Es ist das. Ich bin, für mich sind die Tiere die allerbesten Therapeuten. Die sind so gnadenlos. Ne? Wenn deine Stimmung oder wenn da irgendwas nicht gut ist, die knallen dir das um die Ohren. Das kriegst du ungefiltert zurück. Und wenn du dich dafür öffnest und das wahrnimmst und das reflektierst, wie der Hund sich verhält, dann wirst du ein unglaublich schönes Miteinander mit dem Hund haben und eine große Entwicklung erleben können. von dir selber. Dafür musst du nur offen sein. Es gibt natürlich Menschen, die interessiert das halt nicht. Dann ist der Hund eben so, dann verhält er sich eben so. Aber wenn du jetzt einen Anspruch an dich und dein Tier hast und an euer Zusammenleben hast und der Hund sagt, so nämlich kann ich mit dir nicht zusammenleben, das stresst mich. Und so kann ich mit dir nicht arbeiten, weil du bist nicht klar und du bist völlig wackelig, du bist instabil, dann wirst du an dir arbeiten müssen. Und das ist etwas, was man, ja, ich glaube, ich hätte nie so an mir gearbeitet, wenn meine Hunde mir nicht, die haben mir keine Wahl gelassen, ich musste.
Kenn das. Also ich habe das tatsächlich auch, also mein Problem ist ja, du sagst, Konflikte sind für dich was ganz Furchtbares, für mich auch. Aber glaube ich auch deshalb, weil ich ungefiltert Dinge an mich ranlasse. Also ich bin ganz schlecht darin, eine gewisse Teflon-Schicht irgendwie davor zu stellen, sondern es gibt wirklich, da ist kein Filter dazwischen. Ich lasse die Dinge komplett an mich ran und zeigt es aber nicht, weil also die Fassade, Menschen, die mich nicht kennen, die würden das nicht vermuten. Die Fassade, es funktioniert ganz gut, aber trotzdem passiert es ja. Bei Spania ist es so und das ist eben genau das Krasse und da komme ich auch gleich zu einer Frage. Bei Spanner ist es so, sie ist der Clown, sie ist immer gut gelaunt, sie ist süß, sie ist aufmerksam, sie ist auch so die Anführerin des Rudels immer gewesen und so ist es auch geblieben. Egal welcher Hund ihr an die Seite gestellt wird, sie hat irgendwie so das Kommando. Aber ich vermute auch, dass sie, ähnlich wie ich, ungefiltert Dinge an sich ranlässt. Und du siehst es ihr nicht an, aber irgendwann zeigt sie es dann eben durch das Aufbeißen der Pfote, dass es einfach zu viel war. Es war einfach zu viel. Und da läuft das Fass über. Bei mir ist es dann so, dass ich dann irgendwann auch meine Ventile habe und dann auch ganz klar zeige, was Phase ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Spanja ähnlich verläuft. Und ich habe die Befürchtung, aber da kannst du was zu sagen, ist es so, dass, und jetzt klingt das vielleicht esoterischer, als ich bin, aber sucht man sich am Ende des Tages vielleicht instinktiv den Hund aus, den man braucht?
Das Gefühl habe ich oft. Man sagt doch immer, Hunde sind wie ihre Herrchen oder Herrchen sind wie ihre Hunde. Das ist doch sowas, wo die Gesellschaft auch ganz oft sagt, guck mal, der ist ja wieder wie sein Herrchen hier. Ja, warum nicht? Kann gut sein. Also wenn man dafür, ich sag mal, sensibel ist und wenn man weiß, was man braucht und wie man ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da relativ gezielt zugreift, wenn man sich da verstanden fühlt, weil man das Gefühl hat, man ist nicht alleine damit, wie man ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist dann, es ist ein anderes Miteinander mit einem Hund, der dir da ähnlich ist. Auf der anderen Seite lernst du dann oft viel, wenn du es dann anschaust. Und ich denke, manchmal sucht man sich auch den Hund, den man braucht, um weiterzukommen im Leben. So wie zum Beispiel die Frieda. Ohne Frieda, ich weiß gar nicht, ob ich so eine Hundetrainerin geworden wäre, weil die hat mir sehr deutlich erklärt, dass so wie ich war, ich keine Hunde trainieren sollte.
Was hat sie dir da gezeigt?
Ich kann dir jetzt so eine Situation beispielsweise nennen, wenn ich mit der Frieda unterwegs war und wir haben gearbeitet, also egal welche Art von Arbeit wir gemacht haben, ob das Sucharbeiten waren, ob das Unterordnung war, ob das ein Frisbee-Training war, ist egal. Wenn ich mit dem Kopf nicht bei der Sache war, wenn ich hibbelig und nervös war, wenn ich nicht konzentriert war auf sie und sie nicht ganz genau beobachtet und gelesen habe, hat die nicht mehr mitgearbeitet. Dann hat die nur noch die Frisbee zerfleddert, dann hat sie nicht sauber gesucht, dann hat sie eben ihre Unterordnung nicht gemacht. Wenn ich konzentriert war und aufgeräumt war und einmal tief durchgeatmet hatte und mich auf sie voll konzentriert habe und mal die Welt habe Welt sein lassen und meinen Kopf davon befreit habe, drüber nachzudenken immer, weil das ist ja unser größtes Problem bei der Hunde, beim Hundetraining ist ja, die Leute hören ja einfach nicht auf nachzudenken, da war ich ja nicht anders. Einfach mal im Moment zu leben, genau wie der Hund das auch macht, der denkt ja auch nicht die ganze Zeit nach, sondern der macht einfach mal, dann lief das wie geschmiert. Und weil dieser Hund ja auch nicht innerhalb von 2 Wochen trainiert und ausgebildet war, habe ich ja sehr intensiv und sehr lange und sehr viel mit ihr gearbeitet. Ich habe auch zu Zusatzausbildung mit ihr gemacht. Das wäre im Übrigen auch noch so eine Geschichte gewesen, kann ich dir später erzählen, wo sie, die hätte ich nicht bestehen können, wenn ich da nicht nach ihren Vorgaben mich korrekt verhalten habe. Und damit meine ich einfach, stabil zu sein, also Baumstamm. Jemand, an den man sich anlädt und jemand, von dem man sich auch führen lässt. Weil die Frieda ließ sich mal einfach mal gar nicht von jedem führen. Die ließ sich nur von jemandem führen, der wusste, was er wollte, der wusste, wer er ist und der sehr aufgeräumt war. Und das lieben alle Hunde. Aber die Frieda, die war halt so klar und so streng. Die hat gesagt, also ich lasse da auch dir nichts anderes durchgehen. Hab dich im Griff, dann sind wir ein super Team. Ansonsten kannst du es vergessen.
Wenn du so drüber nachdenkst, wirklich sehr spontan, was war so die Hundebegegnung, wo du denkst so, wow, da habe ich wirklich krass, ob das deine eigenen Hunde waren oder sind oder ein anderer. Das ist wirklich eine ganz krasse Geschichte gewesen, wo man wirklich sehr viel mitnehmen kann, adaptieren kann.
Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist die Frieda.
Ja.
Die Frieda, ich erinnere mich, ich kann dir den Moment schildern, du erinnerst dich, ich habe von einem Kollegen die Frieda übernommen, die war damals circa 4 Jahre alt, 4 oder 5, ich weiß es nicht mehr, 4 wurde mir, glaube ich, gesagt. Und wir trafen uns vor seiner Hundetagesstätte, in der sie mehr oder weniger gelebt hat. Sie war sozusagen ein bisschen so wie dagelassen worden. Also sie hatte keine Zugehörigkeit zu dem Zeitpunkt und lebte dort. Und ich wollte in dieser Hundetagesstätte arbeiten und lernen. Und er sagte zu mir, naja, du brauchst ja aber auch noch einen vernünftigen Hund. Weil ich hatte damals den Nano, der war sehr alt schon und der war blind und taub. Und trainieren im großen Stil konnte ich mit ihm nicht mehr. Der war da, glaube ich, auch schon so 14 oder so. Womit er mir dann empfahl, mich noch einen zusätzlichen Hund anzunehmen. Ja, und dann stand ich da ein bisschen blöd und sagte, ich zeig dir mal einen Hund. Und dann holt er die Frieda aus dieser Tagesstätte raus. Und dann kommt die in diesen, das war wie so ein kleines Außengehege. Und ich habe eine Unsympathie für diesen Hund empfunden, wie selten für einen Hund. Ich bin ja jemand, der kannst ja jeden Hund auf dem Bauch binden. Aber Frieda, oh wei, dann kam dieses harte Tier, die hat mich nicht eine Sekunde angeguckt, die hat sich einen Dreck für mich interessiert. Die schnüffelte da rum, lief an mir vorbei, hat ihn zwischendurch immer mal kontaktiert, aber mit mir wollte die. Also ich konnte mich da hinhocken und mit der reden, das hat die absolut null interessiert. Und ich fand die einfach unwahrscheinlich unsympathisch und dachte so, Gott. Und er sagte, ja, du, wenn du willst, kannst du diesen Hund arbeiten. Hast du mal erstmal was zu tun? Wenn du den Hund führen kannst, kannst du jeden Hund führen. Okay, gut.
Ja, auch mal eine Ansage.
Ja, und er, sehr erfahrener Hundetrainer, weiß wirklich Bescheid. Also da habe ich auch was drauf gegeben. Und dann habe ich mit etwas Schiss und Schweiß, ja, okay, mache ich, alles klar. Und dann hat er mir die gleich mitgegeben. Hat gesagt, hier, gehst du mal schön auf den Grüngürtel, dann könnt ihr mal schon mal zusammen spazieren. Dann Leine, Hund dran. Und ich hatte auch echt höllischen Respekt vor der. Es war eine große Schäferhündin, ein Malinois. Das ist eh eine Rasse, der ich immer mit Respekt begegne. Und dann war ich mit der unterwegs. Und die hat gefühlt die allererste Stunde, die wir unterwegs waren, mich nicht eine Sekunde angeguckt. Ja, das war mein Start mit Frieda. Am Ende der Geschichte und unserer gemeinsamen Zeit waren wir das beste Team weit und breit. Und ich habe keinen Hund jemals so respektiert und so geliebt und so vergöttert wie Frieda. Und das weiß auch jeder, der mich kennt. Frieda war meine Seelenverwandte. Die war und die beste Schule, die war, ja, also für mich gibt's da nichts Vergleichbares. Und sie war mein Schatten. Die wäre niemals einen Meter von meiner Seite gewichen. Die war immer an meiner Seite. Wir haben uns blind verstanden. Ich habe mit diesem Hund überhaupt nicht im Geringsten mehr reden müssen. Nur mit Blicken. Wir haben so eine intensive Zeit gehabt. Wir haben so viel voneinander profitiert und gelernt. Und wir hatten, es ist der tollste Hund der Welt gewesen. Und was ich eben erzählen wollte, ich habe mit ihr dann diverse Ausbildungen eben auch gemacht. Und unter anderem so eine Weiterbildung für sozusagen Sucharbeiten im Familienhundebereich. Und das wurde geprüft. Das war also mit viel Training und mit Prüfungen und so weiter verbunden. Und diese Prüfungen waren unheimlich teuer und ich musste bis nach Berlin fahren, um die abzulegen. Also mega Programm. Und ich wusste also von anderen, wie schwer das da ist. Und es hat mich unheimlich gestresst und ich bin ganz schlecht mit Prüfungen. Ich bin so eine, die dann meistens genau dann versagt. Und dann hatte ich meine Hundeschule am Laufen und meine ganzen Jobs am Laufen und hatte mich meistens nicht ausreichend, in meinen Augen nicht ausreichend vorbereitet und dachte, das wirst du so verkacken. Das kann nicht gut gehen. Ja, und dann kommt die Prüfung und ich soll meinen Hund holen und ich soll arbeiten und ich denke so, jetzt geht's den Bach runter. Und ich hatte den Kopf so leer, ich konnte gar nichts und Frieda kommt und richtet es. Und hat mich da so glänzen lassen. Das war Frieda.
Ah, toll.
Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich diesem Hund bin.
Ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die ich hoffe, dass das jeder Hundebesitzer oder jeder, der mit Hunden lebt, so auf seine Art und Weise erfährt. Ich glaube auch, dass es deshalb gut ist, solche Dinge mal zu erzählen, weil so wie wir ja auch angetreten sind mit dem Podcast, es gibt immer einen Grund, warum Hunde etwas tun. Und es ist eben nicht der Grund, dass sie nur spielen wollen, sondern sie wollen eben nicht nur spielen. Und ich habe auch so, weiß ich nicht, also es gibt so immer wiederkehrende Situationen. Und das wird uns bestimmt die ganzen Podcast-Folgen durch auch begleiten. Das ist eigentlich so die Magie und das Gute, was Hunde ausmacht, dass du in Situationen kommst, so habe ich es eingangs ja auch kurz beschrieben, die du gar nicht auch nur ansatzweise absehen kannst und du bist mitten in der Situation und musst damit dealen in irgendeiner Form. Und ich erinnere mich an eine, die würde ich gerne noch erzählen, weil sie so klar macht, dass wir manchmal vielleicht auch wirklich echt wir haben so im Vorgespräch mal über Menschen gesprochen, die immer ein Problem haben. Mhm. Und wenn wir denken, dass wir ein Riesenproblem haben, dann gibt es andere, auch Lebewesen, die anders damit umgehen. Erinnert sich an Kara. Kara ist ein Scheidungshund und viele Menschen haben das Problem, nicht der Hund, sondern sie haben das Problem, dass, wenn sie sich dann trennen, wie gehen sie dann mit dem gemeinsamen Hund um? Bei uns war es so, dass wir nur mehrere Hunde hatten und das war ganz erstaunlich. Kara war ein totaler Angsthund, wurde anders beschrieben natürlich, aber als sie kam, war sie schon sehr ängstlich und das legte sie nie ab. Es gibt Ausnahmesituationen, nämlich wenn sie von alleine ab ist und wenn sie übers Feld knallen kann oder im Garten, dann war sie ein anderer Hund. Dann hast du richtig gesehen, wie dieser Hund plötzlich frei war, im wahrsten Sinne des Wortes, und die Freiheit so genossen hat, dass die Lebensfreude quasi wirklich überschwappte überall hin. Und es gab ja mal die Situation dann eben, dass also sie ist jetzt tatsächlich Scheidungshund insofern, als dass Spanja und Bilbo bei mir geblieben sind und Kara eben weiter bei meiner Ex-Frau lebt. Und da ist es so, dass, ja, es erstaunlich war, dass sie sich ausgerechnet Kara ausgesucht hat, weil Kara eigentlich so ein Nachzügler war, der nicht geplant war und Kara ja auch nicht die einfachste Hündin war, die man so haben kann. Und schön war, dass sie im Rudel auch so eine Rolle hatte, niemand war ihr richtig böse. Und Spanja, wenn alle Hunde im Garten getobt haben, war Spanja immer die Gouvernante, die auch ganz klar gemacht hat, wann Schluss ist mit dem Spiel.
Controlletti,
genau. Also sie hat sich die Situation angeguckt, sie hat nie mitgespielt, weil sie hatte ja eine andere Aufgabe, sie musste entscheiden, wann das Spiel zu Ende ist. Und gerade Bilbo und Kara waren als Youngster natürlich sehr aktiv. Und dann kam eine Situation, Kara hatte so das Ritual, dass sie irgendwann, wenn sie ihre 5 Minuten gekriegt hat, rannte sie einfach planlos durch den Garten. Vollgas. Jetzt war der groß genug, aber in der Mitte des Gartens stand ein großer, viereckiger Kübel mit Blumen drin. Und das war wirklich ein Riesenteil. Und ich habe immer die Luft angehalten und dachte so, oh Mann, hoffentlich geht das gut. Sie kratzte nämlich immer die Kurve, immer um diesen Kübel rum. Da war so ihr Wendepunkt, um in eine andere Richtung zu laufen. Und es passierte, was passieren musste. Irgendwann tat es einen Riesenschlag. Und das war wirklich laut. Und der Hund jaulte auf. Und ich dachte mir, okay, alles klar, das Bein ist definitiv gebrochen. Und bin zu ihr gerannt und ich sah auf dem Weg zu ihr, davon habe ich ein Foto gemacht, in dem Kübel, in dem viereckigen, ein solches Loch. Und ich war mir dann noch sicherer, dass dieses Hinterbein definitiv gebrochen ist. Und sie hat das Bein noch nicht aufgestellt, nicht auf die Erde gestellt. Und stand einfach nur da und alle Hunde um sie rum und ich ging auf sie zu, ganz vorsichtig und langsam. Und habe sie erstmal abgetastet, habe sie gar nicht mitleidig oder so behandelt, sondern habe einfach sehr klar einfach mir das alles angeguckt und habe ganz vorsichtig ihr Beinchen so versucht, hinten auf den Rasen zu stellen, sodass sie ein bisschen mehr Stabilität bekam und merkte, habe so abgetastet, habe gedacht, irgendwie ist nichts zu fühlen. Und habe sie einfach erstmal beruhigt, weil auch das ganze Rudel sehr aufgeregt war. Es war die von 180 plötzlich auf 0 runter. Und du, dann stand sie da 2 Minuten und auf einmal schaute Bilbo sie an, bellte sie an, Spielaufforderung, und Kara stieg ein und es ging Vollgas weiter. Und es war wirklich so,
durchatmen.
Du guckst dir einfach nur diesen Kübel an und denkst so, oh Gott, dieses Loch ist wirklich da. Das habe ich nicht geträumt. Du guckst dir dieses Bein an, der Hund läuft und läuft und läuft. Irgendwie geht's gut, er wedelt mit dem Schwanz, es ist alles in Ordnung. Also sie hatte natürlich tatsächlich dann, also sie hat nicht gehumpelt, aber du merktest schon, die nächsten Tage waren nicht so einfach für sie. Aber das hat mir wieder so gezeigt, wie robust auch Hunde sein können, wo wir, wenn wir mit dem Knie in diesen Blumenkübel reingeknallt wären, die Kniescheibe wäre durch gewesen, hundertprozentig. Mhm. Klar, war ein junger Hund, ne, die Knochen noch ein bisschen flexibel und also da gab es vielleicht so ein paar Dinge, die vielleicht positiv waren, gewirkt haben in dem Moment. Mir hat es aber gezeigt, warum erzähle ich die Geschichte, dass dass wenn wir denken, oh Mann, wir sind schwer verletzt, weil wir uns den Daumen eingeklemmt haben oder was auch immer. Hunde leben eben im Jetzt und sie kommen irgendwie teilweise mit solchen Situationen viel, viel besser klar.
Die beißen halt auch einfach mal die Zähne zusammen.
Ja, genau. Sie beißen die Zähne zusammen und sie sagen sich so, hey komm, es ist jetzt nicht so wichtig. Wichtiger ist jetzt, es muss weitergehen. Wir müssen spielen. Und das siehst du ja auch bei so vielen Hunden mit Handicap. Mhm. Blinde Hunde teilweise, die so unfassbar lebensfroh sind.
Und die auch super arbeiten noch.
Die super arbeiten, die du von der Leine abmachen kannst, die mit auf Glöckchen reagieren, weil der Besitzer ein Glöckchen am Fuß hat. Und der Hund weiß genau, wo du bist und er rennt nicht weg. Im Gegenteil, er kommt zielgerecht, obwohl er blind ist, zu dir. Das habe ich gerade gestern in einem Video gesehen, in Segucho, wie Spanier, dem das so ging oder dem das so geht. Wo ich mir immer denke, wir können so viel von Hunden lernen, auch in so krassen Situationen und von Hunden mit Handicaps, die, wo du denkst, wo jeder normale Mensch vielleicht auch sagen würde, warum schläfert ihr den Hund nicht ein? Gibt's ja durchaus. Ja. Aber der so viel Lebensfreude hat und der so gut mit seiner Behinderung in Anführungsstrichen klarkommt, dass ich mir manchmal denke, vielleicht fahren wir einfach mal den einen oder anderen Gang zurück.
Ja, absolut. Und die sind halt, was die wirklich tun, ist nicht so weit immer nach hinten zu gucken und sich nicht zu suhlen in ihrem Elend. Also wenn die Angst da ist, dann ist die da, dann hat die ihre Berechtigung, aber die suhlen sich nicht. Und wenn man ihnen eine Möglichkeit bietet, sich aus dem Elend zu befreien, also wenn man ihnen Sicherheit gibt, wenn man sie führt, und gerade jetzt zum Beispiel Angsthunde, die ja nicht grundlos ängstlich sind, dann ergreifen die Möglichkeit immer. Die mögen nicht Probleme haben.
Die mögen nicht Probleme haben.
Genau, das glaube ich. Überzeugt von. Die wollen nicht traurig sein, die wollen nicht, das machen die nicht des Mitleids wegen. Was sie tun werden, weil sie ja schlau sind, gibt es eine sehr schöne Geschichte zu, habe ich mal von einem Verhaltenswissenschaftler gehört und seinem eigenen Hund. der ist ins Kaufhaus mit dem Hund. Und der Hund hat sich irgendwie die Pfote eingeklemmt in dieser Schiebetür, in dieser Öffnetür. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Also erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr genau im Detail. Auf jeden Fall, es muss fürchterlich wehgetan haben. Und der Mann ist auf die Knie gefallen, hat den Hund untersucht, gestreichelt, rumhantiert an dem. Ihm tat die Pfote ja fürchterlich weh. Und dann hat er den tagelang gepflegt und geschont und versorgt. So. Ein paar Wochen später, der Hund baut übelst Scheiße, irgendwas, hat irgendeinen Bockmist verbrochen und dieser Hundehalter schimpft oder will ihn irgendwie korrigieren oder lässt halt mal irgendwie einen Brüll und der Hund hebt direkt die Pfote.
Ach krass.
Hebt direkt die Pfote und sagt, oh, es tut weh. Also hat das natürlich instrumentalisiert, hat gesagt, okay, ich tue jetzt so, als wenn mir was weh tut und dann kippe ich mal die Stimmung. Und dann kümmert er sich wieder um mich. Also er hat das versucht direkt. Also es gibt viele Hunde, die versuchen zum Beispiel mit Beschwichtigungsgesten ihre Halter in den Griff zu kriegen. Gerade wenn es um unangenehme Aufgaben geht beispielsweise. Du willst irgendwie, dass dein Hund Platz macht und das ist für ihn das Allerschlimmste. Dann kann es dir schon vorpassieren, dass dein Hund plötzlich mit irgendwelchen Signalen um die Ecke kommt, die du aus anderen Situationen kennst, wo er aber schon gelernt hat, damit kriege ich die eigentlich immer ganz gut rum. Und vielleicht kann ich die damit ja auch mal davon ablenken, dass sie jetzt will, dass ich hier sowas total Nerviges mache. Das können die wohl schon. Also das nenne ich jetzt aber mal taktieren. Aber was ich nicht erlebt habe bei Hunden, oder dass man ihnen die Möglichkeit bietet, Sicherheit oder Freiheit zu bekommen oder sich auch mental frei zu machen, wenn, und sie ergreifen es nicht. Angst ist unser größter Gegner bei Hunden. Es ist viel, viel schwieriger, einen Hund aus einer Angst rauszuholen, als beispielsweise einen Hund, der, ich sag mal, eine Verhaltensauffälligkeit hat mit Artgenossen oder, ich nenne es jetzt mal, Aggressionsproblematiken, kriegt man in der Regel ganz schnell geregelt. Was schwierig ist, ist die Angst. Und das kann man sich selbst abrufen, wenn man vor etwas Angst hat. Wir kennen das ja mit Phobien. Es gibt ja, also ich persönlich habe zum Beispiel ein ganzes Leben gebraucht, bisher so 30, 35 Jahre habe ich gebraucht, um mit Spinnen zurechtzukommen. Jetzt langsam geht's. Ich habe 35 Jahre gebraucht, um mit Spinnen zurechtzukommen. Also Angst ist was Schlimmes. Aus Angst kommst du immer nur ganz schwer raus. Aber wenn sich die Möglichkeit bietet, wird der Hund sie ergreifen.
Die Angst zu besiegen oder damit zu arbeiten? Oder
dagegen vorzugehen, da sich drauf einzulassen und es sich besser ergehen zu lassen. Sich zeigen zu lassen, dass es gar nicht so schlimm ist. Wo wir oft schon dicht machen, wo wir uns einfach damit abfinden, dass etwas so ist, wie es ist und wo wir denken, es geht nicht mehr weiter und es ist nun mal so, ganz schrecklich und jetzt leiden wir mal lieber. Das habe ich bei Hunden, immer wenn man ihnen die Möglichkeit auftut und die Ruhe bewahrt und sich die Zeit nimmt, dann entwickeln die sich.
Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht bei Kara, dass ich in dem Moment, als sie sich dann frei fühlte auf dem Feld, im Wald, auf der Hundewiese, dass ich dann immer gedacht habe, ach komm, dann lass ihr doch die Freiheit und lass sie sich austoben und lass sie die Freiheit, lass sie das genießen. Anstatt diese Situation, in der sie sich dann gut und frei fühlt, zu nutzen, um mit ihr zu arbeiten. Mhm. Also jetzt nicht übertrieben, aber diese gute Situation, diese gute Energie zu nehmen und dann zu sagen, okay, das sind die Situationen eigentlich, die cool sind, dann, weil sie sich eben frei fühlt, mit ihr auch zu arbeiten. Immer dann, wenn ich es getan habe, und das manchmal ist es ja, liegen die Dinge ja so nah und man checkt es aber trotzdem nicht. Im Nachhinein ist mir das alles natürlich gekommen. Aber mir ist es eben aufgefallen, dass sie Fremden gegenüber ja immer sehr reserviert war an der Leine. Mhm. Sie hat sie gar nicht wahrgenommen. Sie hat sie wahrgenommen, aber sie hat sich nicht damit beschäftigt. Sie hat sich eigentlich mit ihrer Angst dann mehr beschäftigt und mit der Angst vor anderen Menschen. Wenn sie aber von der Leine ab war und sie konnte übers Feld laufen und mir begegneten andere Menschen, dann kam sie auch. Und wenn sie kam und sich die Leute angeguckt hat, dann auch schon schnell wieder weg war, aber zumindest diesen Schritt gemacht hat, dann, wenn ich dann mit ihr so ein bisschen gearbeitet habe und gesagt, Kara, komm nochmal her, sie nochmal gerufen habe und sie nochmal in die Situation gebracht habe, dann ging es auch viel besser und sie hat dann einen Moment länger und sie hat auch mit den Menschen auf ihre Art und Weise kommuniziert. Aber anstatt da dran zu bleiben und diese Situation zu nutzen, habe ich den Fehler gemacht, dass ich ihr einfach dann die Freiheit weiter gelassen habe. Aber über diesen Hebel der Freiheit, etwas zu erreichen, und den Moment zu nutzen, nicht auszunutzen, sondern wirklich zu nutzen für beide Seiten, weil es ihr ja auch was gebracht hat, das habe ich leider irgendwie verkackt.
Ja, was heißt verkackt? Also so wie du mir das... Also, es ist ja auch ein Prozess und der kann ja auch über einen sehr langen Zeitraum gehen und das ist auch nie vorbei. Also man kann immer daran arbeiten, wenn man feststellt, irgendwann, man hat jetzt eine neue Idee oder eine andere Idee, dann ist das nicht verloren. Man kann immer und egal in welchem Alter dran arbeiten. Es gibt ja, oder es ist eigentlich schon völlig veraltet, aber man hat ja früher immer gesagt, die Hunde würden ab einem gewissen Alter nicht mehr lernen. Der größte Blödsinn überhaupt. Die Hunde lernen in absolut jedem Alter, nur meistens in einer anderen Geschwindigkeit oder auf eine andere Art. Sie sind, also ich finde, ein Hund lernt nie schlechter als in der Pubertät. Und da ist er ja sehr jung, also würde ich jetzt schon mal widerlegen können, dass ein junger Hund besonders gut lernt, also in der Pubertät schon mal nicht. Also natürlich nicht pauschal, aber in der Pubertät ist es auf jeden Fall nicht so einfach, einem Hund was beizubringen wie einem vierjährigen, total souveränen, ausgewachsenen Hund. Und auch die Sache mit der Angst lässt sich zu jedem Zeitpunkt bearbeiten. Und ich habe eine Sache, die gebe ich jetzt auf jeden Fall zu dem Thema noch mit, weil die so relevant ist. Was ich festgestellt habe, ist, wenn man einem Hund ein Alternativverhalten zur Angst bietet, dann erreicht man meistens, dass die Angst parallel bearbeitet wird. Also habe ich zum Beispiel ganz viel mit Angsthunden Schnüffelarbeit gemacht, Nasenarbeit gemacht. Also die mussten dann, weil das ist etwas, was Hunde sowieso mal erst gerne machen, was so gut wie jeder Hund, außer die sehr kurzschnäuzigen, die tun sich da manchmal oder oft schwer, aber jeder Hund mit einer guten Nase kann das. Ich lasse einen Hund also suchen und mit der Nase arbeiten und zwar jetzt nicht Leckerchen suchen, das ist ja, da gehen die ja, kommen die irgendwo hin und wissen sofort, wo es liegt, weil die riechen das schon 10 Meter gegen den Wind, wo es ist. So ein richtig anspruchsvolles Arbeiten mit der Nase. Und das baut man sehr langsam auf, weil ein Hund, der Angst hat, lernt in der Angst schlecht. Und ich baue das natürlich auch nicht in der Angstsituation auf, ich nehme es aber mit in die Situation. Wenn der Hund also schon ausgebildet ist und da Spaß dran hat und ein Instrument habe ich dann jetzt, wo ich sagen kann, wir tasten uns jetzt langsam in deine Angst rein. Natürlich nicht, wenn er schon den Kopf verloren hat, sondern auf dem Weg hin. Als Beispiel für Kara. Man hätte Kara in die Nasenarbeit ausgebildet. Und wäre dann hingegangen, hätte gezielt gesagt, okay, wir gehen jetzt in eine kleinere Menschengruppe, in der sie sich nicht besonders wohlfühlt, wo sie aber auch noch nicht wirklich Angst hat. Und die Menschen reden sie nicht an und die berühren sie auch nicht. Und jetzt lasse ich die in dieser Menschengruppe etwas suchen. Da gibt's ja verschiedene, stecke ich einem in den Schuh oder was. Also, und bringe sie so in der Situation erstmal dazu, parallel zu ihrer Angst, eigentlich sich von den Menschen wegbegeben zu wollen, trotzdem sich damit auseinanderzusetzen, weil sie ja Lust hat zu suchen. Und das kann ich nachher steigern. Also, aber stückweise. Und so würde ich den Hund vielleicht einfach überzeugen können, dass die anderen Menschen gar nicht so schlimm sind. Und nach so einem Training, wo sie halt dann auch sich damit auseinandergesetzt hat, dass sich vielleicht einfach dann auch nochmal alle Menschen auf den Boden setzen und sie die Möglichkeit hat, Kontakt zu machen oder so. Um ihr einfach zu zeigen, Menschen sind so schlimm nicht. Und irgendwann kommt die Leine dran, wo sie sich ja eher am unwohlsten fühlt, wenn sie jetzt auch noch festgebunden ist, nicht abhauen kann. Und jetzt führe ich sie von Mensch zu Mensch und sie sucht irgendwas. Ist ja, wie man es nachher aufbaut und die Struktur der Arbeit, das ist ja wieder fallabhängig, oder? Das kann man ja auf 1000 Arten machen, aber vom Prinzip. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man den Tieren zeigen kann und wo die sich auch einfach echt drauf einlassen, es ist nicht so schlimm und wir lassen das hinter uns. Und da sind die immer offen für.
Lass uns doch vielleicht in der nächsten Folge mal über Angst reden. Und vielleicht mal intensiver über Angsthunde, weil ich glaube, dass, oder wir wissen, glaube ich, dass sehr viele sogenannte Fehlverhalten des Hundes was einfach mit Angst zu tun haben.
Absolut.
Und lass uns das doch vielleicht mal vornehmen für die nächste Folge. Diese Folge geht langsam zu Ende und ich fand es ganz gut, einfach mal tatsächlich aus den unseren prägendsten Geschichten vielleicht einfach auch Dinge adaptieren zu können, Anregungen geben zu können, Dinge, über die man vielleicht mal nachdenkt. Weil ich glaube, nochmal, das habe ich am Anfang auch gesagt, dass jeder, der mit Hunden in Berührung gekommen ist, wer selber welche hat, bestimmt solche Situationen hatte und sie alle stehen für etwas und sie alle machen etwas mit uns und zeigen uns was. Und vielleicht alle die, die den Podcast hören und die noch keinen Hund haben, sind vielleicht jetzt auch ein bisschen angefixt, so nach dem Motto, was kann mir da alles Gutes auch passieren? Was sind das für Herausforderungen, die auf mich zukommen? Aber es gibt so ein kleines Ritual und damit würde ich gerne dieses Mal enden. Was war dein Hundemoment der Woche eigentlich?
Das war natürlich der Moment, als ich aus Österreich wiederkomme und meinen Hund wieder empfangen konnte und wir wieder zusammen waren und sie schier ausgerastet ist, als wären wir 3 Jahre weg gewesen. Und hat, was ich toll fand, ist, die flippt dann wirklich schrecklich aus. Also sie ist dann nicht mehr ganz sie selbst und hat sich da nicht mehr so ganz gut im Griff. Aber die schafft es trotzdem, diese Kinder immer so schön zu begrüßen, ohne sie zu schubsen, ohne sie anzuspringen. Die hat sich, die kontrolliert sich dann. Die weiß genau, dass sie da die ruhiger machen muss. Und es war ein großes sich umarmen und endlich wieder zusammen, obwohl wir ja nur 5 Tage weg waren, aber eine gefühlte Ewigkeit. Und bei dir?
Bei mir war es sehr süß. Bilbo liebt Mäuse und er liebt es vor allen Dingen, Mäuse zu jagen und starrt Mäuse eher tot, als dass er ihnen was tut, weil er sich vor Mäuselöcher stellt im Wald und einfach wartet und lauert, bis irgendjemand die Nase rausstreckt. Und das kann stundenlang so gehen. Manchmal gräbt er auch den Wald um, weil er sehr sicher ist,
da
muss etwas sein. Und damit ist er sehr beschäftigt und sieht dann auch so aus, wie du das manchmal siehst auf Fotos bei Instagram. Uns ist aufgefallen, dass er komischerweise, wir haben 2 Balkone, einen kleinen und einen großen, zum Garten raus hinten und irgendwie seit einigen Wochen starrte er genauso wie im Wald auf dem Balkon. Und wir waren uns relativ sicher, irgendwas ist vielleicht da. Vielleicht könnte es ein Tier sein oder irgendwas, was auf jeden Fall seine Aufmerksamkeit weckt. Und die Körperhaltung ist genauso gewesen wie bei den Mäusen im Wald. Und wann war es, gestern oder vorgestern, lag er auf seinem Hundebett, auf seiner Hundematratze, die vor dem kleinen Balkon liegt. Und da sind immer noch Lichterketten dran von Weihnachten, weil wir es irgendwie ganz schön finden. Wir können uns so nicht von den Lichterketten trennen. Das Gute ist, man sieht dann auch ganz gut, was auf dem Balkon so los ist. Da stehen Blumenkübel und ein Windlicht. Und Bilbo lag nach dem Joggen, es war schon dunkel geworden, quasi der Länge nach auf der Seite. Es war ein sehr friedliches Bild und plötzlich bewegte sich etwas im Blumenkübel. Und es war eine Maus.
Und er hat sie verpasst.
Und dann siehst du diesen Riesenhund, der friedlich da liegt und schläft. Und die Maus turnte von einem Blumenkübel auf den nächsten, auf das Windlicht und streckte ihm die Zunge raus. Und keine Ahnung, wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass sie schön draußen bleibt. Nicht, dass Bilbo dann irgendwann den Holzboden hochhebt, weil er vermutet, dass sie drunter ist in der Wohnung. Aber ja, das war der Hundemoment der Woche und das war wirklich absurd, weil dieser Hund da so schlief und es war ein bisschen wie bei Tom und Jerry in Life. Sarah, ich danke dir sehr für diese Folge und freue mich auf das sehr große Thema Angst nächste Woche.
Ich freue mich auch und ich freue mich total, dass wir heute nochmal zusammengesessen haben.
Absolut, das macht vieles besser. Dir eine schöne Woche und bis nächste Woche.
Und auch dir eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.